Wenn man die Bibel liest, findet man ein anderes Bild. Da findet man bei Lukas eine Prophetin. Das ist eine junge Frau, die aufmerksam für Gottes Boten ist, die versteht, worum es geht und die das Wort Gottes in ihr Leben integriert und sagt, ja, so machen wir das. Und die dann losgeht und prophetisch redet bzw. singt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Das Kind in der Krippe. Die Weihnachtsbotschaft neu entdeckt. Teil 2. Maria, Elisabeth und ein vielbeschäftigter Engel.
Das hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze und das hier ist der zweite Teil unseres diesjährigen Advents-Specials rund um das Kind in der Krippe. So heißt zufällig auch das neue Buch von Dr. Annette Jansen. Sie ist Frauenseelsorgerin im Bistum Aachen, sie ist Bloggerin von Gottes Wort weiblich und Autorin. Und letzte Woche haben wir einen ersten Blick in das im Herder Verlag erschienene Buch geworfen. Die Folge findet ihr natürlich in unserem Podcast-Stream und auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und heute und jetzt reden wir weiter. Frau Jansen, ein zweites Mal herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Ein zweites Mal vielen Dank für die Einladung.
Für diese Woche vorgenommen haben wir uns einen Blick auf die Frauengestalten, die in den Erzählungen von der Geburt Jesu auftauchen. Neben Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer, ist dies natürlich Maria. Die Geschichte vom Besuch des Engels Gabriel bei ihr und der anschließenden Reise von Maria zu Elisabeth aus dem Lukas-Evangelium nimmt einen prominenten Platz in den Gottesdiensten in der Adventszeit ein. Über Maria ist in der katholischen Tradition wohl so viel geschrieben worden wie über niemanden außer Jesus sonst. Sie wird als Gottesmutter verehrt, es gibt weltweit zahlreiche Marienwallfahrtsorte, Marienfeste, Marienlieder und. Wenn wir aber zu aller Anfang auf die Texte der Evangelien blicken, welcher Charakterzug der dortigen Maria ist für Sie am wichtigsten oder am sympathischsten?
Also bei Maria, so wie sie im Lukas-Evangelium begegnet, bei Matthäus hat sie ja mehr so eine Nebenrolle, da wird sie nicht besonders gebraucht, aber bei Lukas ist sie ja das Zentrum der Geschichte bis zur Geburt. Und da fällt mir vor allem auf, wie gesammelt sie ist, wie souverän und wie offen dabei. Also die hört in diesem Gespräch richtig gut hin und bringt genau nur das Wichtigste, was zu fragen ist, in eine Frage und zieht ihre Schlüsse daraus und setzt die auch dann direkt in eine Aktion um. Das finde ich, wenn man sich das so nochmal anschaut, das ist eine total schöne Geschichte über diese junge Frau.
Die Jungfräulichkeit Mariens ist eines derjenigen Dinge, bei denen gegenüber Katholikinnen und Katholiken ganz schnell Fragezeichen aufblitzen. Sie bezeichnen die Rede von der Jungfräulichkeit in Ihrem Buch an einer Stelle als das Einhorn der Antike. Warum dieser Vergleich? Mal davon abgesehen, dass es später in der Kunstgeschichte tatsächlich Einhörner gibt, die Seite an Seite mit Maria dargestellt werden.
Ja, das Einhorn ist ja quasi dann auch nochmal zu einem Symbol für Jungfräulichkeit geworden, ne, witzigerweise. Ich habe das gewählt, weil es ein gutes Beispiel ist in meinen Augen dafür, dass man auch gesellschaftlich in der ganzen Kultur über etwas sprechen kann, was eine gewisse Realität hat und von dem alle wissen, dass es das nicht gibt. Und es wird trotzdem drüber gesprochen. Also wir wissen alle, es gibt keine Einhörner. Das unterscheidet uns ein bisschen von ein paar Generationen vor uns, als es tatsächlich die naturwissenschaftliche Suche nach dem Einhorn gab. Aber wir wissen, es gibt keine Einhörner. Trotzdem haben wir Postkarten mit Einhörnern, haben manche Gruppen teilen Sprachbilder wie Einhornglitzer streuen oder so. Es gibt Tassen mit Einhörnern. Wir haben eine relativ einheitliche Vorstellung darüber, dass die weiß sind, dass das Horn vorne gedreht ist und so. Und das alles ohne, dass es sie gibt. Und das ist in der Antike, ist so ein kulturelles Phänomen, was in so einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist, egal ob man da jetzt aktiv mitmacht oder das halt nur so zur Kenntnis nimmt, mal wieder eine Postkarte mit einem Einhorn so. Und da ist das Motiv der Jungfräulichkeit. Das ist eine dieser Motive, mit denen man etwas Bestimmtes meint, mit denen man etwas Bestimmtes ausdrücken kann und was auch irgendwie eine gesellschaftlich geteilte Realität ist, auch wenn alle wissen, dass es so von den Hard Facts her das so nicht gibt. Und der Rede von der Jungfräulichkeit eignet dann dazu natürlich noch so eine zweite Bedeutungsebene des Dahinter. Das ist ja das, was Theologie tut. Also Theologie ist nicht dafür da, einen gesonderten Wissensbestand zu kreieren und weiterzugeben, der neben dem anderen Wissen steht. Also es geht bei Theologie nicht darum zu sagen, okay, normalerweise passiert eine Empfängnis und eine Geburt so, aber bei Jesus passiert die anders. Sondern Theologie ist dafür da, das, was man wissen kann über die Welt, durchsichtig zu machen auf das Dahinter, auf Gott hin, auf das, was es bedeutet. Und das ist bei der Rede von der Jungfräulichkeit eben, dass dieses Kind von Gott ist, dass mit diesem Kind die Fülle Gottes in die Welt kommt, dass wir es hier mit einer Repräsentanz zu tun haben, die über das, was in patriarchalen Familien normalerweise so gängig ist, die das völlig außer Kraft setzt. Und diese zweite Bedeutungsebene hat nun die heutige Rede von einem Einhorn nicht. Trotzdem fand ich es ob der Griffigkeit des Vergleichs, weil auch wer noch nie eine Einhorn-Postkarte verschickt hat, hat mit Sicherheit schon mal eine gesehen. Deswegen habe ich diesen Vergleich gewählt.
In Ihrem Buch, da entwickeln Sie eine Sicht der Rede von der Jungfräulichkeit, die die als Empowerment oder als Aussage gegen eine patriarchale Logik versteht. Wie gelingt dieser Switch?
Maria von Nazareth wird bekannt als Maria von Nazareth und Maria, die Mutter Jesu. Sie wird nie bekannt als Maria, die Frau des Josef oder die Tochter des Unbekannt. Also Joachim in unserer Tradition, aber in den kanonischen Evangelien ist noch nicht mal ihr Vater mit Namen benannt. Und das ist was total Ungewöhnliches. Und wenn ich das zusammenbringe mit dem, du wirst ein Kind empfangen und dem sollst du den Namen Jesus geben, also den Namen Befreier, Befreiung geben. Das heißt, Gott setzt Maria frei. Und die geht in eine Aktion. Die geht danach über das Gebirge mit viel Schwung und singt ein prophetisches Lied. Und das ist Ausdruck dieser Kraftfülle, dieser kraftvollen Gottesfülle, die sie quasi in ihr Leben integriert hat. Und das ist natürlich etwas wesentlich Schöneres als irgendwie eine Spekulation darüber, wie es jetzt mit ihrer vaginalen Corona bestellt war.
Welche Rolle spielt bei der ganzen Erzählung eigentlich das Alter von Maria? Es wird ja immer sehr betont, dass es eine sehr junge Frau war, ein junges Mädchen war und dass sie in diesem jungen Alter Ja gesagt hat zu Gott. Also das ist ja auch ein zentrales Ding, das Alter von Maria.
Das ist natürlich insofern wichtig, als das Heiratsalter damals relativ früh lag und es bekannt war, dass Jesus der Älteste in seiner Familie war. Es kommen dann noch eine ganze Menge mehr Themen da rein, wenn man das nachher so ausgestaltet. Also man hat einen weiblichen Menschen und einen männlichen Menschen, man hat einen jungen Menschen und einen alten Menschen in dieser Familie quasi, die man da vor Augen gestellt bekommt, wenn man von Maria und Josef und dem Kind spricht. Ein Anhalt hat es dahin, und da kommt auch eine der Bedeutungsunsicherheiten her, sagen wir mal so, wo man nicht weiß, junge Frau oder Jungfrau, eben das junge Heiratsalter und da tatsächlich auch noch eine Übersetzungsunsicherheit. Also wo im hebräischen Text in Jesaja 7, der für uns ja sehr zentral geworden ist, weil ne, da steht es eben, die junge Frau wird ein Kind gebären und ihm den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben. Und die griechische Übersetzung wählt hier schon das Wort für Jungfrau. Also, und diese griechische Übersetzung ist lange vor den Evangelien angesetzt. Das ist ja noch zur Entstehungszeit der letzten Texte des Ersten Testaments, dass diese Übersetzung ins Griechische angefertigt wird. Und im Christentum später hat dann diese Übertragung dieser Jesaja-Stelle mit Jungfrau, das konnte man dann zusammenbringen mit Maria, der Gottesgebärerin, und daraus hat sich das quasi weiterentwickelt. Also ist das ein gewisser Selbstläufer geworden. Es gibt nun Leute, die sagen, bei dieser Jesaja-Stelle muss es um Jungfräulichkeit gegangen sein, denn es ist ja nun keine Nachricht, dass eine junge Frau ein Kind empfängt. Also ne, gebärfähiges Alter und so. Aber das übersieht, dass die Sinnspitze bei diesem Jesaja-Text eben die Namensgebung ist. Der sprechende Name, genauso wie bei Jesus, Gott mit uns. mich hat früher immer gewundert, also schon als Kind hatte ich da immer so ein Fragezeichen im Kopf, wenn wir in den Adventsliedern singen, komm, oh komm, Immanuel. Und der dann geboren wird, heißt gar nicht Immanuel. Also ich habe mich immer gefragt, wie das kommt und warum das irgendwie keinen stört. Aber von den sprechenden Namen aus gesehen, musste Jesus ja auch nicht Immanuel heißen. Er musste nicht den Namen Gott mit uns tragen, weil er selber der Gott mit uns war.
Es ist mehr so eine Art Funktionsbezeichnung, oder? So,
ja, genau, weil er hat ja gezeigt, wie Gott mit den Menschen ist. Also braucht er das gar nicht mehr im Namen zu tragen. Aber man sieht halt auch daran, wie frei die nochmal sind in der Übertragung. Ne? Es hat halt niemanden gestört, dass man sagt, okay, hier Jesaja 7 ist unsere Referenzstelle, total wichtig. Und dass das zwei unterschiedliche Namen sind, ja, so what? Also.
Auch bei der Verkündigungserzählung spielen Rückbezüge zum Alten bzw. Ersten Testament eine wichtige Rolle. Und da geht es bei der Verkündigung des Engels um eine ganz seltene Vokabel, das Überschatten. Und das ist allerdings nicht bedrohlich, sondern durchweg positiv gemeint. Was hat es damit auf sich?
Ja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz erwähnt. Dieses Überschatten ist ein total seltenes Wort. Ich habe mich hier weitgehend auf die griechische Übersetzung des Ersten Testaments gestützt. Normalerweise arbeite ich als Theologin lieber mit der hebräischen Fassung und das tun auch unsere Bibelübersetzungen. Und das ist auch richtig so, weil das die Ursprungssprache ist. Und das Griechische ist ja schon eine Übertragung, auch in einen anderen Verstehenshorizont. Aber Lukas, der Autor des Lukas-Evangeliums, kannte nun mal diese griechische Fassung und nimmt auch sehr klar aus dieser Fassung seine Zitate. Und deswegen arbeite ich hier an dieser Stelle also mit dem griechischen Text. Keine Angst, im Buch ist das alles übersetzt. Und diese Vokabel für Überschatten, die Lukas eben verwendet, die kommt im Ersten Testament nur sehr selten vor. Also die ist in den Psalmen kommt die vor, dass die Kraft Gottes die Beterin den Beter einhüllt und schützt und quasi ermächtigt. Und in der Geschichte des Auszugs aus Ägypten, wenn das Volk die Tafeln des Bundesschlusses in der Bundeslade mit sich trägt, also das mobile Heiligtum. Und die können nicht weiterziehen, weil die Wolke Gottes, also diese Lichtwolke, den auch überschattet. Das ist übrigens die gleiche Wolke, die nachher auf dem Berg Tabor Jesus in ihren Lichtglanz hüllt. Ne, das ist ganz parallel gestaltet. Und das heißt, hier ist eine undurchdringliche Gegenwart, eine Gegenwärtigkeit Gottes. Und die bricht sich Bahn in Marias Leben. Und das ist etwas, was ganz weit darüber hinausgeht, auf welche Weise jetzt Maria schwanger geworden ist und was überhaupt nichts zu tun hat mit irgendwelchem Sexualpessimismus, der dann später ins Christentum reingekommen ist.
Eine andere Vokabel, die einem total im Gedächtnis bleibt, wenn man ihr Buch liest, ist der Begriff der Alien-Christologie. Damit ist die Tendenz gemeint, die göttliche Seite von Jesus Christus, der für Christinnen und Christen ja Gott und Mensch ist, überzubetonen. Wie hilft hier die Beschäftigung mit der Figur von Maria, von der das Lukas-Evangelium ja erzählt, vielleicht Fehlschlüsse zu vermeiden?
Also mit Alien-Christologie meine ich das auch vom naturwissenschaftlichen Denken der Neuzeit inspirierte Nachdenken darüber, auch katholischerseits, ne, wie es denn jetzt zu dieser Empfängnis gekommen ist. Und das hat schon mal zu der Vorstellung geführt, der Heilige Geist wäre quasi als Zeugungskraft hier am Werk
der Papa,
gewesen,
genau,
wäre der Papa. Das geht aber in diesem Gedanken, in diesem Sprach- und Kulturkomplex nicht, weil die Heilige Geistkraft als weibliches Element nicht zeugen kann. Da hat man dann nachher viel drauf verwendet, ne? Wenn irgendwie Maria durch Gott schwanger geworden ist, wie kann man dann garantieren, dass Jesus, der ja trotzdem Mensch ist, von der Erbsünde ausgenommen ist, unter der ja alle Menschen stehen, was ein bedauerlicher Effekt davon ist, dass Augustinus kein Griechisch konnte, weil sein Griechischlehrer ihn immer verprügelt hat. Deswegen hat er im Römerbrief, deswegen konnte er nicht gut genug Griechisch, um im Römerbrief zu lesen, Adam seitdem alle gesündigt haben, sondern er kannte nur die lateinische Übersetzung, das heißt Adam in dem alle gesündigt haben. Damit hatte man die Erbsünde am Start, jetzt muss man Maria davon ausnehmen und dann löst man das mit der Figur der Maria Immaculata, der ohne Erbsünde Empfangenen. Das kann man alles machen, aber Es ist nicht glaubensrelevant, es ist nicht heilsrelevant und es ist vor allem nicht das, was man entdeckt, wenn man die Bibel liest. Wenn man die Bibel liest, findet man ein anderes Bild. Da findet man bei Lukas eine Prophetin. Das ist eine junge Frau, die aufmerksam für Gottes Boten ist. Das ist eine junge Frau, die versteht, worum es geht und die das Wort Gottes in ihr Leben integriert und sagt, ja, so machen wir das. Und die dann losgeht und prophetisch redet, beziehungsweise singt. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Das ist prophetische Sprache und das ist unglaublich schön ins Wort gebracht im Lukas-Evangelium.
Das ist auch eine schöne Sichtweise, das Magnificat mal als Prophetinnen-Text zu sehen, sozusagen.
Ja, das ist uns total verloren gegangen, weil wir Maria jetzt mit dieser Königinnen-Christologie quasi überformt haben. Das weibliche Element der Weisheit, was ans Judentum gewandert ist, das musste irgendwo hin. Das hat dann an Maria seinen Anhalt gefunden und hat das Marienbild dann sehr dominiert. Das heißt, Maria als Prophetin tritt uns gar nicht mehr sichtbar entgegen aus den Texten. Weil wir haben ja das Bild der Königin schon im Kopf, wenn wir diesen Text lesen oder zumindest die ganzen Elemente daraus, die ganzen Marienlieder, die ganzen Verehrungsweisen. Aber der Text zeichnet eine prophetische Figur und das ist nicht so revolutionär, wie man denken könnte. Man denkt dann ja, wenn man heute von einem allgemein christlichen Verständnis herkommt, Propheten sind alles Männer, aber das ist in der hebräischen Prophetie nicht der Fall. Also die hebräische Prophetie kennt Prophetinnen, sie kennt sie im erzählenden, geschichtlichen, also Geschichte erzählenden Teil der Bibel, der in der jüdischen Lesart zu Prophetenbüchern gehört, kennt sie die als wichtige Akteurinnen, die die Geschichte rahmen von Anfang bis Ende. Also es gibt auch in Jesaja noch die Nennung von Prophetinnen. Das heißt, wenn Lukas hier sagt und Maria als Prophetin zeichnet, dann ist das überhaupt nicht unverständlich oder unerwartet. Man weiß, dass es das gibt. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Das ist auch im Buch Joel dann nochmal ganz dezidiert auf alle Geschlechter geöffnet. Und wenn man das nicht im Kopf hat oder diese Ebene von Maria, diese Erscheinungsweise von Maria gerade nicht vor Augen hat, dann geht es natürlich um die Spekulation, wie geht es dann, dass Jesus irgendwie etwas von Gott offenbaren kann. Dann ist Jesus nicht quasi schon eingewoben in die hebräische Prophetie, die ihn ins Leben trägt, sondern dann geht es darum, wie stellt man sicher, dass der von Gott kommt. Und diese Vorstellung, also ich will keine Glaubensgefühle verletzen, ich tu das nur so auf die Spitze, damit man es sieht. Das hat ja irgendwie bei uns dazu geführt, dass wir irgendwie denken, dass Gott wird Mensch heißt, irgendwie beamt sich Gott auf die Erde. Irgendwie entsteht da ein Mensch, der von Anfang an göttlich ist. Und das erzählen die Evangelien nicht. Die Evangelien, die Geschichten weitergetragen haben, die in den Evangelien zusammengetragen sind, die haben Jesus ja als Menschen erlebt. Die wussten genau, das ist einer von uns, das ist einer wie wir. An seinem Menschsein ist nichts Geheimnisvolles. Er ist ein ganz normaler jüdischer Mensch. Und er hat sich als ein überhaupt nicht normaler Mensch erwiesen, in dem, was er getan hat, in dem, was er gesagt hat und in dem, wie er gelebt hat und in dem, wie er mit Menschen umgegangen ist. Offenbarung heißt nicht, Gott sitzt im Himmel und denkt, ich mache mich mal sichtbar. Dann nehme ich Frauen gefallen mir nicht so gut, ich werde ein Mann und wird dann ein männlicher Embryo in Marias Gebärmutter. So funktioniert es von Gott her nicht und so funktioniert es im Konzept biblischer Offenbarungstheologie auch nicht. Offenbarung heißt, wo und in wem können Menschen Gott erkennen? Und Menschen haben die Fülle Gottes im Leben Jesu von Nazareth erkannt. Also das ist für uns heute wirklich ein bisschen schwer zu verpacken, dass Göttlichkeit nicht heißt, er war von Anfang an von einem anderen Stern. Und für die Menschen damals war es schwer zu verpacken, tatsächlich über ihn zu sagen, dass er Gottes war. Deswegen hört einer der beiden Stammbäume so auf, ne? Ich glaube bei Matthäus, und er kam von Adam und Adam war Gottes. Das war für die Menschen damals schwer, deswegen gibt's auch die wunderbare Lyrik in den Glaubensbekenntnissen, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott. Das muss man wirklich mit Emphase ins Wort bringen, weil das für jemanden, der nicht Pharao und nicht römischer Kaiser ist, von dem zu sagen, er sei Gott, ist wirklich was total Abgefahrenes.
Sie haben ihn gerade schon kurz erwähnt, den Boten. Und bevor wir uns vielleicht zum Schluss gleich nochmal mit Elisabeth ein bisschen beschäftigen, gucken wir mal ganz kurz auf diese Figur, die neben Maria durch die Verkündigungserzählung ja total Karriere gemacht hat, theologisch wie kunstgeschichtlich, der Erzengel Gabriel. Den bezeichnen Sie in Ihrem Buch als vielbeschäftigten Boten. Wie kommt der ins Lukas-Evangelium, dieser Engel nach Nazareth und ins Lukas-Evangelium?
Der kommt ins Lukas-Evangelium dadurch, weil die, dass es Engel mit einer gewissen Persönlichkeit geben könnte, auch eine damals erst relativ neu entwickelte Spielart vom Glauben zu erzählen geworden ist. Engel sind vorher eher Gesicht und namenlos, also sie sind rein auf ihre Botschaft reduziert quasi. Sie sollen ja nichts anderes sein, als die Gegenwärtigkeit Gottes sichtbar und hörbar machen. Und so in der Zeit, die dann in die zwischentestamentliche Zeit geht, kriegen die allmählich auch eigene Namen. Auch im Buch Tobit zum Beispiel, wo der Engel Raphael mit dem jungen Tobias unterwegs ist. Und so einer ist eben auch Gabriel. Das heißt übersetzt, mein starker Herr ist Gott. Und der hat wirklich so eine eigene Persönlichkeit bekommen. Und ich finde das ganz schön immer wieder auch durchaus unterhaltsam zu lesen, wie Lukas mit dem umgeht. Also, dass er bei Maria sehr höflich, wirklich ausgesprochen höflich und auch noch wortgewandt, ne, der begrüßt sie mit einem Wortspiel, sei gegrüßt, du Begnadeter, heißt es auf Deutsch. Im Griechischen ist es ein Wortspiel mit Chaire, also freue dich, sei gegrüßt, du Begnadete, Charis, das kommt dann vom Charisma, also was wir heute ja auch noch kennen im kirchlichen Sprachgebrauch. Er kommt, er grüßt sehr höflich, er geht auch wieder und bei Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, plopp, erscheint neben dem Räucheraltar, also am Arbeitsplatz, gibt bekannt, was er bekannt zu geben hat, und als Zacharias dann noch eine verständnislose Rückfrage stellt, da verbietet er ihm dann den Mund für 9 Monate. Die ganze Schwangerschaft über hat Zacharias nichts zu sagen. Das ist schon, also erzähltechnisch ist das total schön und literarisch ist das auch sehr schön.
Okay. Dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass Gabriel seinen Job gemacht hat. Maria ist im Bilde und sagt ja und bricht auf zu ihrer Cousine Elisabeth. Und über die müssen wir natürlich, wenn wir über die Frauen an der Krippe sprechen, unbedingt reden. Welche Bedeutung hat diese zweite Frauengestalt, deren Namen später Heilige und englische Königinnen trugen, am Beginn des Lukas-Evangeliums für die ersten Leserinnen und Leser gehabt?
Die Elisabeth hat natürlich nicht so eine große Rolle wie Maria. Das heißt, sie hat keine Sprechanteile da, außer dass sie, außer in dem Moment der Begegnung dieser beiden schwangeren Frauen.
Aber sie hat ja bestimmt eine Funktion oder taucht ja nicht ohne Grund auf, ne?
Ja, sie ist die Erste, die es möglich macht, dass auf Jesus hingewiesen wird. Also sie spricht ja von etwas, wovon sie eigentlich nichts wissen kann. Also da erzählt natürlich ein allwissender Erzähler, aber der Gabriel war bei Maria und Maria ist losgegangen. Gabriel war auch bei Zacharias, aber Zacharias hat seiner Frau davon nicht erzählen können, weil er bei Gabriel was Falsches gesagt hatte. Und dann sagt man halt erstmal gar nichts mehr. Und trotzdem, Elisabeth ist das erste Publikum. Elisabeth ist eine alte Frau, die lange als unfruchtbar galt. Und das ist natürlich jetzt keine Aussage über ihre persönliche Situation und über etwas, über ihre persönliche, auch sozial prekäre Situation als kinderlose Frau. Wenn sie mal verwitwet ist, wird sie es dann sehr schwer haben, sondern das schließt an die Erzählungen schon der Erzeltern Israels. Sarah war auch eine alte Frau, die als unfruchtbar galt, und daraus ist dann trotzdem noch eine Heilsgeschichte auch durch die Geburten geworden. Und dafür steht Elisabeth, also dass bei Gott nichts unmöglich ist. Das wird auch nochmal sehr schön verknüpft. Ne? Der Gabriel sagt das Maria, ne? Dass Elisabeth schwanger ist, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist das Gleiche wie in Genesis 18. Bei Gott ist kein Ding unmöglich im Vorfeld der Empfängnis und Geburt des Sohnes von Abraham und Sarah. Dafür steht Elisabeth und sie nimmt die Begrüßung des Engels quasi auf. Gesegnet sei die Frucht deines Leibes, von der sie noch gar nichts wissen könnte. Wäre sie nicht auch, und das impliziert dann natürlich der Erzähler, genauso gottoffen und genauso aufmerksam und genauso in der Lage, die Bedeutung dessen zu erfassen, was sie sieht. Und sie ist dann noch die Mutter dessen, der wesentlich ist, auch um das zu enthüllen, was Jesus bedeutet, nämlich Johannes der Täufer. Das ist ja total rührend, ne? Wie das Kind in ihrem Bauch hüpft und sie auch das, dieses von Freude erfüllt sein, nicht nur ihr eigenes, sondern auch des Kindes quasi zu deuten vermag. Das ist keine Privatgeschichte. Also es geht jetzt nicht darum, dass Maria unbedingt sich einer älteren Verwandten anvertrauen muss und deswegen genau zu Elisabeth geht. Und es ist keine Privatgeschichte darüber, dass Elisabeth selber das Los der kinderlosen Witwe irgendwann erspart geblieben ist, sondern hier geht es um eine Geschichte, die so einen heilvollen Anfang hat wie die Geschichte des Volkes Israel. Und in diese Geschichte schreibt Lukas seine Geschichte um Jesus von Nazareth ganz bewusst und ganz deutlich ein, indem eben die junge Frau, die von ihrer Schwangerschaft gerade erst weiß, zu der Frau geht, die ist wie Sarah, eine, die lange ohne Kinder war, aber weil bei Gott kein Ding unmöglich ist, eben jetzt noch Mutter wird.
Ich nehme auch so eine Wärme und so einen Respekt wahr in der Art und Weise, wie beschrieben wird, wie diese beiden Frauen miteinander umgehen. Und ne, Maria kommt zu Elisabeth und Frauen, die an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben sind, aber irgendwie dann doch gleiche Themen zu verhandeln haben. Also ich finde da einen gewissen Respekt und eine Wärme, die mich immer sehr berührt an der Stelle.
Ja, das ist etwas sehr Schönes. Das ist auch etwas, was die Evangelien an dieser Stelle auszeichnet als Literatur. Also Sie kennen für Filme ja vielleicht den Bechdel-Test, ne? Also zur Einordnung von Filmen, ob diese Filme einigermaßen geschlechterfair sind. Drei Fragen, ne? Kommen mindestens zwei Frauen vor, die einen Namen haben. Sprechen diese Frauen miteinander? Und wenn sie miteinander sprechen, sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann.
Als über Männer, ja genau.
Und wenn man jetzt noch dazu tut, dass Gott kein Mann ist, dann besteht das Lukas-Evangelium an dieser Stelle den Bechdel-Test sehr souverän. Diese beiden Frauen haben einen Namen und sie reden miteinander. Und sie reden miteinander über etwas total Wesentliches, nämlich über die Bedeutung Gottes in ihrem Leben und im Leben ihres Volkes. Das tun diese beiden Frauen und heben damit einen ganz wichtigen Glaubensschatz. Ja, und das ist eine sehr warme Szene, da haben Sie recht.
Und genau da machen wir jetzt einen Punkt, weil ich glaube, das ist genau richtig hier. Vielen herzlichen Dank für diese Auskünfte zu Elisabeth, okay, auch ein bisschen zu Gabriel und vor allen Dingen auch zu Maria. Mit welchen Krippenfiguren wir uns dann in der kommenden Woche am 3. Advent beschäftigen und unser Ensemble weiter vervollständigen, das verraten wir noch nicht. Aber ich tease schon mal an, es wird bestimmt tierisch interessant. Für den Moment erstmal vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Jansen.
Vielen Dank.
Noch viel mehr Lesenswertes rund um die Themen der heutigen Folge birgt das Buch von Annette Jansen, Das Kind in der Krippe, die Weihnachtsgeschichte entstaubt, durchgelüftet, neu entdeckt. Es ist im Verlag Herder erschienen. Den Link zum Titel findet ihr in den Shownotes, genauso wie den Link zur Folge vom 1. Advent, wo wir ganz grundsätzlich auf die Thesen des Buchs geblickt haben. Also hört gerne rein und ansonsten hören wir uns gerne wieder am kommenden Sonntag zur 3. Folge. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.